Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, das in früheren Zeiten immer wieder sehr stark diskutiert wurde und auch noch bis in die heutige Zeit diskutiert wird, allerdings in einer ganz anderen Art und Weise wie früher. Nun, es geht um die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria. Damals eine sehr spannende wie dramatische Situation, ein Thema, das die Konzilsväter sehr intensiv diskutieren mussten. Wir sprechen mit unserem Referent darüber, es ist Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Liebe Zuhörer, einige Informationen zu Herrn Pfarrer Dr. Dittrich. Er ist Jahrgang 1970, er studierte in Münster, München, Rom und Bonn, promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik und ist Pfarrer im Bistum Speyer. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Dittrich.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Dittrich, wie kommt es, dass das Zweite Vatikanische Konzil sich so intensiv mit Maria beschäftigen musste? Wurde denn an Maria in irgendeiner Weise damals Zweifel erhoben, dass das Konzil so deutlich auch reagiert hat?
Ja, man muss das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Vorgeschichte betrachten. Und diese Vorgeschichte, die ist eigentlich über 100 Jahre lang. Es hat sich im 19. Jahrhundert die Marienlehre, also die theologische Betrachtung Mariens, aber auch die Frömmigkeit zu Maria entwickelt und auch gesteigert, sodass man auch von einem sogenannten marianischen Jahrhundert spricht. Wir hatten Ende des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Aufklärung auch in der Kirche eine große Reserviertheit, gerade von der Theologie und vom Akademischen her, gegenüber der Marienfrömmigkeit. Außerhalb des Katholischen war das sehr verpönt und man hielt es ja für Aberglaube und Gefühlsduselei. Und das 19. Jahrhundert, auch in seiner Reaktion und Korrektur des Rationalismus, der Aufklärung, hat das alles neu entdeckt. Wir sprechen von der Romantik, die ja in verschiedenen Bereichen gewirkt hat und eben auch in der Kirche, in der Frömmigkeit, auch in der Theologie später dann angekommen ist, dass man also Maria wieder neu entdeckt hat nach dieser Zeit ja der Geringschätzung. Wir hatten das schon mal im 16. Jahrhundert gehabt, zur Zeit der Glaubensspaltung. Dann das 18. Jahrhundert war dann nochmals so eine recht trockene Zeit, was die Marienverehrung anging. Und das 19. Jahrhundert war dann ein großer Aufbruch wieder hin zu Maria, verbunden auch mit einigen Erscheinungen. Also ganz wichtig, 1830 in Paris, in der Rue du Bac. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts dann das große Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens, von ihrer Befreiung und Freiheit von der Erbschuld, 1854 verkündet von Papst Pius IX. Das ist so ein erster Gipfelpunkt gewesen in diesem sogenannten marianischen Jahrhundert. Es ging dann ja über die Jahrzehnte weiter. Man hat dann auch eben angefangen in der Theologie, wo man sich ja auch der Wissenschaftlichkeit gerühmt hat, hat man sich vorsichtig an dieses Thema wieder herangetraut und hat auch mal wieder neu entdeckt, was also die Tradition, was das erste Jahrtausend zu sagen hatte über Maria. Und ja, das entwickelte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter. Es entstand dann eine Bewegung ab 1890, dass man also eigene Kongresse ins Leben gerufen hat, neben dem Aufblühen der Wallfahrten und der Marienfrömmigkeit im Rahmen des Gottesdienstes und der Kirche und der Klöster, gab es auch in der Theologie ein gesteigertes Interesse und eine sogenannte mariologische Bewegung, also die Mariologie, die Lehre über Maria, die Mutter des Herrn. Und diese Kongresse fanden also großen Zuspruch, wurden in ganz Europa und dann weltweit abgehalten, bis sie also dann am Schluss den Titel trugen, internationale marianisch-mariologische Kongresse. Aber auch die Päpste haben natürlich in dieser Zeit, waren alle ausgeprägte Marienverehrer und haben den Rosenkranz und andere Formen marianischer Frömmigkeit den Gläubigen vor Augen gestellt. Wir haben dann als weiteren Gipfelpunkt in diesem marianischen Jahrhundert 1950 die Definition des Satzes von der Aufnahme Mariens in den Himmel, oder landläufig sagen wir Maria Himmelfahrt. Das war 1950 durch Pius XII. Er hat dann auch 4 Jahre später ein Marianisches Jahr ausgerufen, das weltweit gefeiert wurde, intensiv in allen Diözesen und Pfarreien, verbunden auch mit dem besonderen Titel, der nicht neu war, aber der herausgestellt wurde, Maria als Königin des Himmels, Regina Zöli. Also ein großes Marianisches Jahr, das auch in Deutschland recht intensiv begangen wurde. Und 1958 dann ein riesiger, großer, bedeutender Kongress in Lourdes, in dem wirklich alles, was Rang und Name hatte in der Theologie, auch wirklich vertreten war. Also hochrangige Theologen waren damals dort und haben über Maria nachgedacht und haben aber auch gefochten und gestritten über die rechte Weise, wie man Maria zu betrachten hat, was man theologisch sagen muss, was man theologisch sagen darf. Ja, also eine bewegte Geschichte, ein intensives Jahrhundert vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, gerade im Hinblick auf Maria. Und als dann Papst Johannes der 23. das Konzil ausgerufen hat und eingeladen hat, die Bischöfe, Äbte, Hochschulen, ihre Themenvorschläge für das Konzil nach Rom zu schicken, zur vorbereitenden Kommission, da kamen dann natürlich sehr viele, zig Hunderte Vorschläge, die also sagten, wir müssen über Maria sprechen, es ist jetzt ein Jahrhundert vorbei, in dem wir viel über Maria nachgedacht haben, wo die Marienfrömmigkeit gewachsen ist. Und man muss jetzt gewisserweise auch für die Kirche auf diesem Konzil die Früchte ernten. Und also das wurde natürlich dann auch respektiert, diese vielen Themenvorschläge. Und so kam es dazu, dass man gesagt hat, also neben den anderen Themen müssen wir unbedingt über Maria sprechen und müssen ja zusammenstellen, was über Maria festzuhalten ist. Gerade in einer Zeit, die nach wie vor rationalistisch ist, also die sich ja schwer tut mit der Religion überhaupt und dann mit der Heiligenverehrung im Speziellen, der Marienverehrung. Ja, das war eigentlich damals Konsens, auch bei den eher kritischen Geistern und kritischen Theologen, dass über Maria zu sprechen sei, das war Konsens und das war allen klar. Die große Frage war, was sagen wir über Maria, wo sagen wir es, wie sagen wir es? Wie gesagt, es gab eine Vorbereitungsphase für das Zweite Vatikanische Konzil, in der eben die ganzen Themen, alle Themenvorschläge gesammelt wurden. Das wurde dann gebündelt und bearbeitet und dann ja, dem Konzil zugrunde gelegt, als dann die Konzilsväter, wie wir die Bischöfe, die am Konzil teilgenommen haben, nennen. Als dann die Konzilsväter dann nach Rom reisten, bekamen sie ein dickes Bündel mit Themenvorschlägen. Und das war dann 1962. Und da war eben auch ein schönes Kapitel über Maria dabei, als eigener Text. Aber das war noch eine sehr frühe Phase. Es hat sich dann noch auf dem Konzil vieles verändert. Man hat viele Dinge dann auch fallen lassen, hat gesagt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden auf diesem Konzil. Und anderes wurde dann herausgestellt. Das Konzil selbst hat einen sehr marianischen Charakter. Da hat Papst Johannes der 23. Wert drauf gelegt. Er hat also zum Beispiel ganz bewusst als Eröffnungstag des Konzils den 11. Oktober 1962 gewählt. Das war nach dem alten liturgischen Kalender das Fest der Mutterschaft Mariens. Dieses Fest hat man dann verlegt später auf den 1. Januar. Also ganz bewusst, und dann, das hat er auch am Vorabend dann auch herausgestellt, dass ja das Konzil vom Heiligen Geist lebt und dass Maria, die ja auch Braut des Heiligen Geistes genannt wird, dass sie also eine ganz wesentliche Patronin dieses Konziles sein soll, eines Konziles, das ganz besonders über die Kirche, das Wesen der Kirche nachzudenken hatte. Johannes der 23. war es auch, der gesagt hat, dieses Konzil soll einen pastoralen Charakter haben. Es soll nicht so defensiv sein, dass man also Verurteilungen ausspricht oder Definitionen. Er hat also auch gerade was den marianischen Bereich anging, gesagt, also wir hatten 1854 und 1950 zwei wichtige Definitionen. Es geht jetzt nicht darum, auf dem Konzil eine weitere Definition, ein neues Mariendogma herauszustellen, sondern einfach mal die wichtigsten Aussagen über Maria insgesamt zusammenzustellen. Auf dem Konzil gab es viele verschiedene Bischöfe aus verschiedenen Kulturen und Ländern, aus verschiedenen theologischen Schulen auch. Es war ja ein ganz großes Ereignis, also wo die Weltkirche sich ich würde sagen, erstmalig selbst so erfahren hat, dass man aus aller Welt wirklich dabei war, dass alle Länder vertreten waren, in denen die katholische Kirche existiert. Und entsprechend war dann aber natürlich auch das Zusammenstoßen verschiedener Denkrichtungen, Vorstellungen, Gewichtungen. Europa hat damals eine ganz große Rolle natürlich gespielt, auch mit seinen Theologen. Den Bischöfen zur Seite gestellt waren dann sogenannte Berater, Konsultoren. Und die haben auch eine schon bedeutende Rolle gespielt, weil sie eben die Bischöfe beraten haben. Es gab die Texte zu verschiedenen Themen, die zu lesen waren, zu bedenken waren. Und die Bischöfe hatten die Möglichkeit, diese Texte zu kritisieren, Änderungsvorschläge zu machen und am Ende natürlich in der Konzilsaula im Petersdom, ne, eine Riesenversammlung von über 2000 Bischöfen, hatten sie natürlich auch jeder eine Stimme, einen Text gut zu heißen oder einen Text abzulehnen. Der erste Text, in dem Maria benannt wird, war dann gleich 1963 der Text über die Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, am 4. Dezember 1963 verabschiedet. Und in diesem Text wird Maria im Rahmen der Liturgie benannt und gewürdigt. Das möchte ich einmal vorlesen. Bei der Feier des Jahreskreises der Mysterien Christi verehrt die Heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein wünscht und hofft. Das ist also schon eine ganz wesentliche Aussage, die hier das Konzil gemacht hat. Maria und die Kirche, wir und Maria stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Und zwar nicht nur im Rückblick auf die Heilsgeschichte, dass Maria uns den Heiland geboren hat, dass sie als gläubige, ja, begnadete Frau das getan hat, sondern dass sie auch bleibend für uns ja ein Zielbild ist, ein Vorbild. Das gilt für uns als Einzelchristen, dass wir Maria als Mutter im Glauben betrachten und anrufen dürfen. Aber das gilt auch für die Kirche als Ganze. Angelus Domini nuntiavit Maria, et concipit Spiritus Sancto. Wie gesagt, das Konzil hat sich ja besonders zur Aufgabe gemacht, der Welt von heute die Kirche und ihr Wesen zu erklären, eine Selbstbesinnung, die auch nach außen ausstrahlen sollte. Und ja, die Theologie hat in den Jahrzehnten zuvor neu entdeckt, dass Maria und die Kirche in einem engen Zusammenhang stehen. Dass Maria ja ein Urbild der Kirche ist, ein Typos. Oder wenn man es in einer anderen Sprache ausdrückt, man kann sie einfach auch die Mutter der Kirche nennen, wie es dann Paul VI. 1964 im November getan hat, indem er diesen alten Marientitel aus dem Frühmittelalter ja verbunden hat mit dem Lehrtext der Konstitution über die Kirche. Vielleicht schauen wir noch einmal auf den Werdegang der Marienrede auf dem Konzil. Wie gesagt, es gab verschiedene Meinungen und Gewichtungen. Und es gab damals eine Strömung, die eben im Sinne der althergebrachten Theologie, der sogenannten Neuscholastik, gedacht hat und formuliert hat. Und es gab eine Strömung der einer neueren Theologie, die eine andere Sprache wählte, die versuchte, einen starken Rückgriff auf die Bibel wieder zu machen, die versuchte, auch die Lehre der Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten wieder stärker zu würdigen, die versuchte, auch die Kirche als geschichtliche Größe zu betrachten, die nicht in der Geschichte aufgeht, aber die in der Geschichte drin steckt und unterwegs ist, also die auch dynamische Elemente hat, eine Kirche des Himmels, aber auch eine Kirche in der Welt, die als Volk Gottes wandert und pilgert und unterwegs ist. Also da waren verschiedene theologische Konzeptionen, die ja miteinander auch rangen und sich aneinander rieben. Und die große Kunst war es dann, in den Endtexten diese verschiedenen Perspektiven zu versöhnen und die wesentlichen Dinge zu sagen, so dass sie von der überwiegenden Mehrheit der Bischöfe befürwortet werden konnten. Der Marientext wurde zunächst als eigenes Dokument verfasst von einem kroatischen Franziskaner, Karlo Barlic, und er hat das als eigenes Dokument, als eigenen Text formuliert, stieß dabei aber in den Kommissionen auch auf Widerstand. Es gab damals schon den Vorschlag, man sollte die Marienlehre nicht allein und isoliert formulieren, sondern man sollte sie integrieren, hineinnehmen in die Lehre über die Kirche. Das wurde zunächst abgelehnt, aber im Oktober 1963 kam es dann zu einer großen Abstimmung über diese Frage: Wo soll auf dem Konzil über Maria geredet werden? Und man hat eine eigene Diskussion und Abstimmung dann einberufen, eine sehr dramatische Diskussion und Abstimmung, weil das, ja, die Konzilsväter sich etwa hälftig geteilt zeigten. Die eine Hälfte votierte dafür, Maria muss separat und eigens behandelt werden, um ihrer Würde, ihrer Erhabenheit gerecht zu werden. Und die andere Hälfte sagte, die Würde Mariens wird nicht gemindert, wenn sie im Rahmen der Kirchenlehre behandelt wird. Im Gegenteil, theologisch hat Maria dann einen festen Platz, hat sie einen Kontext und ist nicht so isoliert, eine Gefahr, die die Mariologie in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor teilweise hatte, dass die Marienlehre so etwas ja abgelöst war von der sonstigen Theologie. Also man wollte die Rede über Maria hineinnehmen in die Lehre über die Kirche und mit gutem Recht, weil wenn man schaut, in der Zeit der Kirchenväter war das ein ganz großes Thema, die Kirche, die Betrachtung der Kirche und die Mutter Gottes als ein Urbild der Kirche, als ein Urbild des kirchlichen Glaubens, ja als eine Mutter der Kirche, Maria, Mutter Jesu Christi und deswegen auch in einem übertragenen Sinne Mutter der Kirche. Ja, diese beiden Richtungen, diese beiden Meinungen haben dann miteinander gefochten und bei dieser Kampfabstimmung, so muss man es wirklich nennen, hat sich die Fraktion, also die Hälfte des Konzils, mit ganz knapper Mehrheit, mit wenigen, 2 Dutzend Stimmen, ne, bei über 2000 Konzilsvätern, mit etwas mehr als 2 Dutzend Stimmen hat man dann entschieden, ja, wir wollen Maria im Rahmen der Kirchenlehre betrachten und erklären. Und so kam es, dass dann dieses berühmte Kirchendokument Lumen Gentium in seinem 8. Kapitel über Maria spricht. Man war damals etwas erschrocken, dass das Konzil sich fast gespalten zeigte in der Behandlung der Marienfrage. Josef Ratzinger hat diese Abstimmung auch eine Wasserscheide des Konzils genannt. Es ging nicht nur um Maria, es ging auch um indirekte Fragen, wie man Theologie betreibt und welche Quellen man der Theologie man zu Rate zieht. Und es waren also auch andere Dinge mit im Spiel. Aber er betont, dass es nicht darum ging, als Maria herabzusetzen oder irgendwie zu relativieren. Auch wenn das manche so interpretiert haben, manche Zeitgenossen und auch später danach das so dargestellt haben, als hätte man mit dieser Integration der Marienrede in die Kirchenlehre Maria quasi in der Schublade verschwinden lassen wollen. Man hat dann versucht, den vorliegenden Text über Maria dann ja zu überarbeiten, dass er sich als ein Kapitel der Kirchenlehre, als Schlusskapitel einfügen könnte, und hat dann aber auf die Schnelle das nicht geschafft. Wie gesagt, es gab eben verschiedene Sprachstile, Denkstile, und es gab eben eine traditionelle Art, über Maria zu sprechen, vertreten durch den Franziskaner Karlo Barlic, und eine neuere Betrachtungsweise, vertreten durch einen Professor aus Löwen in Belgien, Gerard Philips, der also auch sehr wichtig war für die Formulierung der Kirchenlehre Lumen Gentium. Die beiden hatten dann die Aufgabe, sich ja zu einigen, einen Kompromiss zu finden, was natürlich sehr schwer ist, wenn man auch in der Sprache, in der Art, sich auszudrücken, nicht auf einer Ebene unterwegs ist. Es wurde dann wieder eine größere Kommission gebildet und wurde noch sehr viel gestritten über den endgültigen Marientext, mit dem ja alle nicht wirklich ganz zufrieden waren. Also jeder hat sich zwar wieder drin erkannt, im Stil und in den Gewichtungen, aber man hat, also beide Seiten mussten auch Kompromisse machen. Man hat auch manches ja sehr vorsichtig formuliert oder manches sogar unerwähnt gelassen, aus Rücksichtnahme gegenüber den Nichtkatholiken. Ein wesentlicher Zug des Konzils war ja auch, dass man die Ökumene voranbringen wollte mit den nichtkatholischen Christen, also mit den Orientalen, den Orthodoxen und den Protestanten, aber auch mit den Nichtchristen. Man wollte also weniger Grenzpflöcke einhauen, sondern mehr Einblicke ermöglichen und Brücken schlagen. Und so, aus dieser ökumenischen Rücksichtnahme erklärt sich auch, dass manches im Kapitel über Maria sehr vorsichtig ausgedrückt ist oder eben auch weggelassen wurde. Nicht die entscheidenden Dinge, aber doch ja, selbstverständliche Aussagen über Maria, wie sie in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten üblich waren und anerkannt waren, wo man aber gesagt hat, die sind nicht zentral. Wir wollen uns auf das Eigentliche und Konkrete beschränken, aber das wollen wir in einer guten Weise darstellen. Kein Konzil hat so umfangreich über Maria gesprochen wie das Zweite Vatikanum. Das Konzil von Ephesus 432 hat ganz wesentlich gesagt, Maria ist die Mutter Gottes, die Gottesgebärerin. Das ist ein ganz wichtiges Mariendogma, ein Fundament der ganzen Marienrede. Und dann gab es durch die Jahrhunderte hier und da immer wieder kleine Einzelaussagen über Maria, aber nie so eine zusammengefasste Marienlehre, so einen großen Text, wie es dann auf dem Zweiten Vatikanum geschehen ist. Ein wirklich umfangreicher Text, der ja ursprünglich als Einzeltext verfasst war und dann als Kapitel an den Schluss und auch als Höhepunkt der Kirchenlehre dargeboten wurde. Wurde dann 1964 am 21. November verabschiedet, anerkannt von fast allen Konzilsvätern, also mit wenigen Ausnahmen, und natürlich auch vom Papst bestätigt und zeigt sich heute als ja wesentlich gültige Lehre der Kirche über Maria. Wenn wir schauen, ja, welche Schwerpunkte dann in dem Text vorliegen, am Anfang zeigt sich uns Maria gemäß der Bibel als Mutter des Herrn. Das ist ihre vornehmste und grundlegendste Aufgabe. Als gläubige Frau nimmt sie den Willen des Vaters an, wird Mutter des Heilands, bleibt dabei Jungfrau. Und so ist da auch der Titel des Kapitels über Maria, die jungfräuliche, selige Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Also ich finde, ein sehr gelungener und treffender Titel. Maria wird beschrieben, sie ist Jungfrau, sie ist heilig, vollendet im Himmel mit Leib und Seele. Sie ist die Mutter des Herrn, die Gottesgebärerin, die Gottesmutter. Und sie hat einen unlösbaren Bezug zu Jesus Christus. Man kann sie nur wirklich verstehen, wenn man Jesus Christus betrachtet. Und umgekehrt hilft sie uns, Christus besser zu verstehen. Und sie hat einen wichtigen, unlösbaren Bezug zur Kirche, der sie ja in gewisser Weise vorangegangen ist, als Erstgläubige, als die Erste, die Gott, die Christus in die Welt eingelassen hat. Das Marienkapitel untergliedert sich selbst dann auch in 5 Unterkapitel. Das biblische Zeugnis wird betrachtet. Wir haben ja in den Evangelien, der Apostelgeschichte, einige wichtige Aussagen über Maria. Dann wird die Väterzeit betrachtet, was also in den ersten Jahrhunderten die großen Bischöfe und Theologen über Maria gesagt haben. es wird ja betrachtet, wie Maria auch von Israels als Jüdin ja auch versteht, für die Verbindung zwischen Altem Testament, Neuem Testament, zwischen ja dem Judentum und der Kirche Jesu Christi. Maria wird gewürdigt als die große Glaubende, als die Gefährtin Jesu Christi, die ihn begleitet, lateinischen Socia Christi. Sie wird gewürdigt auch in ihrer Begnadung als jungfräuliche Gottesmutter, als unbefleckt Empfangene, als mit Leib und Seele in den Himmel Aufgenommene. Und das alles wird auch immer wieder gesehen, nicht als etwas Fernes, sondern als etwas, was für uns heute noch wirksam ist, was für uns heute noch hilfreich ist und leitend ist. Und wir als Einzelchrist, aber eben auch die ganze Kirche, schaut auf Maria, die eben das Ziel der Vollendung schon erreicht hat, die uns voraus ist, aber eben als Fürsprecherin ja uns weiterhin begleitet, mütterlich, dass wir diesen Weg ja nachvollziehen können, dass auch wir als Einzelne und als ganze Kirche ihr nachfolgen können und so Jesus Christus, so Gott gerecht werden.
Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über Maria ist das Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, Sie haben uns erklärt, dass im Lumen Gentium steht also sehr viel über Maria drin. Gerade im 8. Kapitel, die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Diese besondere Überschrift, mit der sehr viel Tiefgang auch vereint ist. Und Lumen Gentium oder dieses Kapitel ist nochmals in Unterkapitel eingeteilt. Das dritte Kapitel, die selige Jungfrau und die Kirche, ist so benannt. Ein sehr wichtiges Kapitel. Alle Kapitel sind natürlich von einem unsagbaren Wert und auch die Lehre, die sich damit verbindet, in jeder Hinsicht sehr hoch zu schätzen. Aber die selige Jungfrau und die Kirche, das sagt ja doch eine Menge aus.
Ja, das ist so das Besondere des Zweiten Vatikanums. Eben die Kirche versucht, sich selbst besser zu verstehen und versucht auch der Welt zu erklären, was sie ist und wer sie ist, was ihre Besonderheit ist oder auch ihr Geheimnis, nämlich eben ja Sakrament, selbst Sakrament zu sein, Heilsmittel Gottes für die Welt, für die Menschen. Und um die Kirche richtig zu verstehen, ist Maria also eine ganz wichtige Leitfigur, ein Erklärungsschlüssel in menschlicher, personaler Hinsicht, was die Kirche ist, was ihr Wesen ausmacht und was sie nicht ist. Die Kirche hat natürlich verschiedene Seiten, aber was so ihr Innerstes, das Bestimmende ausmacht. Kirche ist weniger Institution, Kirche ist eher ja, Person, lebendig, Gemeinschaft, Personal. Und all das gewinnt die Kirche eigentlich auch von Maria her. Dieses dritte Kapitel also die selige Jungfrau und die Kirche ist es überschrieben, macht das deutlich. Es wird am Anfang mit Rücksichtnahme auf ja, Unverständnis gegenüber der Marienlehre wird klargestellt, der Heilsmittler ist Jesus Christus. Von ihm, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Von ihm kommt uns alle Gnade und alle Erlösung. Das wird noch einmal unterstrichen. Aber dann wird auch deutlich gemacht, dass Jesus eben ja, in seinem Heilshandeln, dass er von Anfang an das über die Menschen gemacht hat. Er hat die 12 Apostel berufen, er hat die Jünger berufen, er hat die Kirche begründet. Er hat sich nicht hingesetzt und hat ein Buch geschrieben, sondern er hat es den Menschen ins Herz geschrieben und hat sie gesendet als Gemeinschaft. Und dem voraus geht noch eins, dass wie er selbst in die Welt gekommen ist. Also Kirche empfängt ihre Sendung von Jesus Christus, aber er selbst wollte auch ganz und gar menschlich sein und ist eben nicht einfach ja, von alleine Mensch geworden, sondern er wollte wirklich wahrhaft Mensch sein, und wollte geboren sein von einer menschlichen Mutter, von Maria. Und von daher kommt es, dass Maria schon wesentliche Momente des Kircheseins ja, in ihrer Person vorweggenommen hat. Kirchesein hat viel damit zu tun, auf Gott zu hören, den Willen Gottes zu erfragen und zu verwirklichen in der heutigen Zeit, in der Gegenwart. Und so war es auch bei Maria. Gott kommt auf sie zu, er erwählt sie, er beruft sie, Mutter des Herrn zu sein. Er beansprucht ihren Glauben, ihre Offenheit. Das Ganze gipfelt ja in diesem Satz Mariens, dieser Überantwortung: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist ein ganz wichtiger Satz eben auch für die Kirche. Wir sollen ja dem Herrn dienen, wir sollen seinen Willen suchen und seinen Willen verwirklichen in der Welt und ihm so Raum geben in der Welt, wie es Maria getan hat. Sie war ganz offen für Gott, für Gottes Wort und Geist und so konnte Christus Mensch werden in ihr. Sie hat ihm Raum gegeben, sie hat ihn in die Welt gebracht. Sie hat die Tür geöffnet, die Gott eben nicht mit Gewalt aufstoßen wollte, sondern die er ja, von einem Menschen, von dieser Frau, von Maria im Glauben geöffnet haben wollte. Und das ist ein Zug, der für jeden Getauften und für die Kirche als Ganzen wichtig ist. Also Maria ist eine Ursprungsgestalt der Kirche, das stellt das dritte Kapitel dann auch sehr schön dar. Der große Kirchenvater von Mailand, Ambrosius, Bischof Ambrosius, hat das dann auch in einem Dokument im 4. Jahrhundert sehr schön formuliert, eben Maria als Urbild der Kirche. Die Kirche muss sich an Maria orientieren, muss sie nachahmen, um wahrhaft und richtig Kirche zu sein. Die Kirche muss wie Maria jungfräulich, bräutlich sein. Sie muss Gott, muss Jesus Christus treu anhängen und ihm allein dienen wollen. Sie ja, ist Braut, aber sie ist auch Mutter. Die Kirche ist auch Mutter, ermächtigt von Gott. Die Kirche gebiert, wenn Christen getauft werden, gebiert sie in gewisser Weise ja, Christus in die Welt hinein heute. Wir haben ja dieses paulinische Bild, dass Jesus, der vollendete Jesus im Himmel, zur Rechten Gottes des Vaters, das Haupt ist, das Haupt der Kirche und die Kirche selbst ist der Leib. Und jeder Getaufte, jeder Christ ist ein Glied an diesem Leib. Und wenn die Kirche aus dem Taufbrunnen ja solch ein Mitglied der Kirche hervorbringt, dann ist sie auch Mutter Christi, eben das Christus, der in der Kirche, der in der Welt ja, anwesend sein möchte und die Menschen befreien und erlösen möchte. Und hier ist dann also die Verbindung zwischen Maria und Kirche sehr intensiv. Das ist aber natürlich auch etwas sehr Feinsinniges, etwas sehr Tiefliegendes, wo die Kirche auch wirklich die Theologie lange gebraucht hat, um das auch zu formulieren. Man hat zwar immer gewusst um den besonderen Charakter Mariens, aber diesen inneren Zusammenhang zwischen Maria und Kirche hat man doch erst schrittweise aufgetan. Einzelne haben etwas vorweggenommen, das dann wieder vergessen wurde und erst Jahrhunderte später dann wieder in den Blick geriet. Und das 20. Jahrhundert hatte, also war so weit, dass man die Dinge alle in den Blick bekam. Matthias Scheben, ein Theologe aus Köln, hatte im 19. Jahrhundert schon also da wichtige Vorarbeiten geleistet für dieses rechte Verständnis Mariens und der Kirche, diesen Zusammenhang. Und das hat man auch auf dem Konzil im Prinzip zugrunde gelegt, um diese innere Verbundenheit von Maria und Kirche zu beschreiben. Also Kirche ist Braut, Braut Christi, ein personales Bild, das für Maria gilt und das für die Kirche gilt. Und die Kirche ist auch Mutter. Johannes der 23. hat mehrfach und ganz betont von der Mutterkirche gesprochen. Und diese Mütterlichkeit kommt der Kirche letztlich von Maria zu. Da entsteht dann keine Konkurrenz, auch wenn man den Titel verwendet, Mutter der Kirche. Das kommt von daher, dass Maria eben vorgängig ist. Sie ist in der Heilsgeschichte der Kirche voraus und die Kirche lernt wie eine Tochter von Maria diese Mütterlichkeit, wie sie Christus in die Welt bringen soll, in den Getauften. Wenn die Kirche also ihre Aufgabe richtig erfüllen will, nämlich Heilswerkzeug Gottes zu sein, Sakrament zu sein in der Welt, dann muss sie immer wieder auch auf Maria schauen. Die Gnade kommt von Jesus Christus, aber wie man der Gnade begegnet, wie man sich der Gnade öffnet und wie man mittut, wie man kooperiert, wie die Tradition immer so schön gesagt hat, auch zu Maria, sie ist die Mitarbeiterin Gottes, das lernen wir im Blick auf Maria. Und das hat das dritte Kapitel von Lumen Gentium 8, dieses Marienkapitel, also wirklich auch in einer guten Sprache formuliert. Und das ist nicht exklusiv, das ist dann auch der Schritt, der auf uns, auf den einzelnen Gläubigen, auf den einzelnen Getauften hingemacht wird, dieses Mitarbeiten mit Gott. Das kann jeder einzelne Christ auch lernen von Maria, Mitarbeiter zu werden. Das erste ist Glaube und Gnade. Ich werde begnadet, ich kann glauben, ich empfange die Gnade, aber dann werde ich auch gesendet, ich werde berufen, das Evangelium zu verkünden und Christus irgendwo durch mein persönliches Leben, mein Wirken und Handeln gegenwärtig zu machen. Ja, ich denke, so viel zum dritten Kapitel. Es ist so das Kernstück des ganzen Marientextes und auch so vielleicht das neu formulierte. Also es sind keine ganz neuen Erkenntnisse, sondern manches ist schon sehr alt. Aber man hat es für die Gegenwart dann neu in den Blick genommen, neu herausgestellt. Ein Zusammenhang, der doch jahrhundertelang vergessen war. Und so hat man Maria und die Kirche wieder wirklich eng zusammengeführt und ihre gegenseitige Bedeutung herausgestellt.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Dietrich, für Ihre Ausführungen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch so viel erklärt haben. Zu guter Letzt, Herr Pfarrer Dietrich, darf ich Sie noch um den Segen bitten?
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, segne uns an diesem Abend und in dieser Nacht der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.